Wir sind am Ewigkeitssonntag eingeladen, derer zu gedenken, die wir verloren haben. Aber es geht am Ewigkeitssonntag auch darum, über unseren eigenen Tod nachzudenken. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. So heißt es im Psalm 90. Und ich möchte dazu Matthäus 25 1 bis 13 vorlesen. Jesus spricht: Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit 10 Brautjungfern, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die jungen Frauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die jungen Frauen waren bereit, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Türe wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen jungen Frauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. 4 Punkte dazu. Erstens, wir gehen auf eine große Hochzeit zu. Eine Hochzeit ist das Ziel unseres Lebens. Wunderschön. Eigentlich komisch, dass wir so viele Probleme mit dem Sterben haben. Wenn doch eine Hochzeit das Ziel unseres Lebens ist. Eine Hochzeit ist das, worauf man zulebt, auf das man sich freut. Die meisten Brautleute können es kaum erwarten, bis die Hochzeit kommt. Sie fiebern darauf zu. Hochzeit heißt für immer zusammen sein. Hochzeit heißt Vereinigung. Hochzeit heißt Treue, Bundesschluss, auserwählt sein vom Geliebten, von der Geliebten. Hochzeit ist ein großes Fest, ein Freudenfest, angekommen sein. Man spricht davon, dass Leute im Hafen der Ehe angekommen sind. Bei Hochzeit fließt Wein, bei einer Hochzeit wird getanzt, bei einer Hochzeit beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Unser Leben ist wie dem Bräutigam entgegengehen, heißt es hier. Hier als Brautjungfern, an anderen Stellen der Bibel als Braut. Jesus der Bräutigam, wir die Bräute oder die Brautgemeinde. Die Gemeinde ist eigentlich die Braut, die auf ihn wartet und auf ihn zugeht. Und sofern wir Teil der Gemeinde gehören wir zu dieser Brautgemeinde und gehen diesem Bräutigam entgegen. Ist ein bisschen lustig, die Frauen in der Bibel, die zu Jesus gehören, werden durch ihn Söhne. Und ihr Männer, sofern ihr zur Brautgemeinde gehört, werdet in der Bibel Bräute. So hat jeder so ein bisschen, beim Nachdenken ist das so ein bisschen schwierig. Ich denke, den Frauen fällt es viel leichter, sich das vorzustellen mit den Bräuten. Und den Männern fällt es viel leichter, sich vorzustellen, dass sie auch Söhne Gottes sind. Aber es geht eben um dieses Bild. In Offenbarung 22, 17 heißt es: Der Geist und die Braut aber sagen: Komm. Wer hört, der rufe: Komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange das Wasser des Lebens umsonst. Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Das sind vor dem Abschlussgruß die letzten Worte der Heiligen Schrift. Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Es ist der Ruf, den wir beim Abendmahl auch sagen: Komm, Herr Jesus. Und wir feiern ja im Abendmahl, dass er jetzt zu uns kommt in dieser geheimnisvollen Gegenwart von Brot und Traubensaft oder Wein. Und wir gehen darauf zu, dass er kommt, dass er wiederkommt, um sein Reich aufzurichten, dass er wiederkommt und einen neuen Erde und einen neuen Himmel schaffen wird, wo kein Leid mehr sein wird und keine Tränen, keine Krankheit und kein Tod. Es geht um die Wiederkunft Christi, auf die wir warten. Er wird einmal ein neues Jerusalem schaffen und alle Schöpfung wartet darauf. Auch die Schöpfung wird dann nicht mehr geplagt sein, sondern neu entstehen. Die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes, heißt es in Römer 8, Vers 18. Die Erde seufzt. Und das tut sie, das sehen wir immer wieder, wenn wir die Bilder sehen, wie das Eis schmilzt und die Bäume sterben und so weiter. Die Schöpfung seufzt auch auf dieses Wiederkommen Christi. Darauf gehen wir zu, aber wir gehen darauf auch zu, indem wir gewahr werden, dass auch wir sterben werden. Denn dann sind wir bei ihm und dann ist es für uns so, als sei die Wiederkunft Christi sofort, jetzt. Und dann feiern wir Hochzeit. Unsere drei sind angekommen, sie feiern bereits Hochzeit. Mir ist ein alter pensionierter Pfarrer Vorbild dafür geworden. Er hat meine Freundin Anita und mich ein Jahr lang jede Woche abgefragt vor dem Examen. Es war in Göttingen und wir haben ein Jahr auf unser Examen gelernt und jede Woche hat er uns abgefragt. Und es war ein alter Mann, damals schon ein pensionierter Pfarrer, hinkte, hatte ein Bein steif. Und er war aber ganz fröhlich und hat uns ganz oft begrüßt mit den Worten, ich freue mich, bald bin ich bei ihm. Dann werde ich diesen alten Körper verlassen können, der mir jetzt so viel Mühe macht und Schmerzen bereitet. Dann werde ich bei ihm sein. Er hatte ein Nahtoderlebnis schon mal gehabt bei einem Herzinfarkt und hat da eben schon so ein bisschen gespürt, wie es sein wird. Und das war sehr angenehm für ihn. Er wollte nicht so gern zurück, wie es bei manchen ist, die so ein Nahtoderlebnis hatten. Und deshalb freute er sich. Er ist mittlerweile angekommen, lange schon. Unser Glaube hat eine Zukunft. Als Christen leben wir auf den Tag Jesu Christi zu. An diesem Tag wird es fröhlich zugehen. Von daher brauchen wir keine Angst zu haben vor dem Tod. Denn unser Leben hört nicht auf, wenn wir sterben, sofern wir Gott gehören. Ganz im Gegenteil, die Hochzeit fängt erst an. Wir werden ihn sehen, wie er uns schon sieht. Unser Glaube wird zum Schauen werden. Wir werden an einem Tisch sitzen mit ihm und das Abendmahl ist ein kleiner Vorgeschmack dieses Zusammensitzens mit ihm am Tisch. Das ist auch ein Bild für die Ewigkeit, mit ihm Tischgemeinschaft haben. Und bei jedem Abendmahl nehmen wir das ein bisschen vorweg. Haben wir ein kleines Angeld, so wie der Heilige Geist Angeld ist für das, was wir dann erleben, ist das Abendmahl auch ein kleines Angeld für die Gemeinschaft mit Jesus, für diese intensive Gemeinschaft mit Jesus. Zweitens, wann dieser Tag kommen wird, wissen wir nicht. Es ist durchgängig in allen Endzeitreden Jesu, dass immer gesagt wird, wir wissen es nicht. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. In manchen Gleichnissen sind sie noch nicht vorbereitet und er kommt überraschend früh. In anderen Gleichnissen sind sie nicht mehr bereit und er kommt zu spät. Viele Menschen werden von ihrem Tod überrascht. Er kommt, ohne dass sie damit gerechnet hätten. Zu früh, denken wir, weil dieser Mensch vielleicht noch so jung war, mitten im Leben, unerwartet, plötzlich. Und für manche kommt er zu spät. Sie warten jahrelang darauf, endlich sterben zu können, weil es ihnen nicht mehr so gut geht, weil alle ihre Freunde gestorben sind, weil sie einsam geworden sind, weil das Leben so mühsam geworden ist. Eigenartigerweise hat uns tatsächlich die Haltung zum Zeitpunkt unseres Todes im Lauf der Jahrhunderte sehr verändert. Wenn wir alte Gesangbuchlieder lesen, werden wir da oft die Bitte finden, Herr, bewahre uns vor einem schnellen, bösen, das heißt überraschenden Tod. Heute wünschen sich die meisten Menschen umzufallen und es nicht zu merken. Woher kann das kommen? Ich glaube, es kommt daher, dass die Menschen früherer Jahrhunderte offensichtlich besser mit dem Tod umgehen konnten. Er war auch viel präsenter. Wenn man Bücher liest über diese alten Zeiten, da liest man ja oft auch, wenn ein Kind bei der Geburt falsch rumlag. Es war schon fast das 80-prozentige Todesurteil für die Mutter. Und damals sind auch ganz viele Kinder gestorben. Es sind Menschen nicht alt geworden und der Tod war präsent. Aber offensichtlich konnten sie besser damit umgehen und wollten sich eben auch verabschieden und vorbereiten können. Und heutzutage können offensichtlich so wenig Menschen da was mit anfangen oder haben auch so extreme Angst vor dem Sterben, dass sie sich nicht vorbereiten können, wollen. Es wird ja auch etwas abgeschoben auf dieses Thema. Es könnte sein, dass es daran liegt, dass heutige Menschen oftmals keine Hoffnung haben. Jesus mahnt uns in diesem Gleichnis, vorbereitet zu sein. Es kann schneller kommen, als wir erwarten. Es kann länger dauern, als wir es erwarten. Drittens, es gibt bei dieser Hochzeit ein Nicht-Vorbereitet-Sein, ein draußen stehen bleiben müssen. Es gibt kluge und törichte Brautjungfern. Erschreckend, denn eigentlich unterscheidet sie nicht viel. Alle 10 sind als Brautjungfern auserwählt, alle machen sie sich auf den Weg, alle haben sie Lampen mit, alle schlafen sie ein, weil es spät ist, aber die einen haben Ersatzöl mitgenommen und die anderen nicht. Das ist der Unterschied. Und dieses Ersatzöl brauchen sie, weil der Bräutigam später kommt. Es geht ums Durchhalten und ums Wachsein. Klugheit heißt, zu wissen, dass es lange dauern kann und sich darauf einzustellen. Klugheit heißt, in der Bereitschaft nicht nachzulassen, nicht träge zu werden, die Lampe nicht ausgehen zu lassen, jederzeit abrufbar zu sein. Denn er kommt in diesem Fall später. Es ist schon erschreckend, dass es am Ende heißt, als die anderen auch noch kommen, sie haben dann irgendwie doch noch Öl bekommen und sie kommen zu spät und das heißt, ich kenne euch nicht. Es ist schon erschreckend. Aber ich dachte an die Geschichte aus der Bergpredigt, da gibt es auch dieses, dass Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Matthäus 6, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übeltäter des Gesetzes. Erschreckend. Es gibt ein zu spät, es gibt das Phänomen, dass er uns nicht kennt, obwohl wir es dachten. Es gibt ein draußen stehen bleiben. Es ist möglich, auf der Strecke zu bleiben, nicht anzukommen, nicht gut zu enden, obwohl wir einmal gut angefangen haben. Es ist möglich, dass uns das Öl ausgeht, weil man nicht mehr damit rechnet, dass er kommt, weil es so lange gedauert hat, weil man nicht mehr glauben kann, dass er noch kommt. Warum auch immer. Viertens, bei der Vorbereitung muss jeder für sich selbst sorgen. Die einen haben Öl, die anderen nicht. Und die einen geben den anderen nicht ab. Könnte man vielleicht erstmal denken, das ist aber auch keine Nächstenliebe, dass die ihr Öl nicht teilen. Wir sollen doch teilen als Christen. Aber sie sagen, wenn wir teilen, reicht es weder für euch noch für uns. Es gibt also etwas, was wir nicht teilen können, was wir nicht abgeben können, was wir nicht ausleihen können. Etwas, das keiner dem anderen abnehmen kann. Etwas, wo keiner den anderen vertreten kann. Hier muss jeder für sich selbst sorgen. Bleibt die Frage, was ist denn mit dem Öl gemeint? meine Hauptfrage für das Gleichnis. Ich habe einiges über das Gleichnis gelesen und tatsächlich klammern die meisten diese Frage aus. Ich habe in zig Kommentaren keine Antwort gefunden auf die Frage, was denn das Öl sei. Was könnte das Öl sein? Ich schließe aus dem Wort, dass er hinterher sagt, ich kenne euch nicht, dass es um unsere Beziehung zu ihm geht, auch in der Bergpredigt. Die Beziehung zu ihm ist wichtiger als Wunder tun. Die Beziehung zu ihm ist wichtiger als Dämonen auszutreiben oder Kranke zu heilen. Und für diese Beziehung müssen wir jeder selbst sorgen. Wir können sie im Laufe unseres Lebens verlieren, wir können uns von ihm entfernen, wir können uns entfremden. Ja, wir können in seinem Namen Werke tun und uns gleichzeitig von ihm entfremden. Das können diese charismatischen Werke sein und es können Werke, soziale Werke sein. Wir können gute soziale Werke tun und uns gleichzeitig innerlich von ihm entfernen. Die Beziehung zu Jesus können wir nicht ausleihen, nicht verschenken, nicht vererben. Jeder muss selbst für sich sorgen. Es kann uns keiner abnehmen. Kein Pastor, kein Seelsorger, kein guter Freund kann uns das abnehmen. Diese Beziehung müssen wir am Brennen halten, so wie man an einer Ehebeziehung arbeiten muss. Alle, die verheiratet sind, wissen es. Man muss an dieser Beziehung arbeiten, sonst geht sie kaputt. Man muss dranbleiben, man muss das Feuer am Brennen halten. Man muss sich Höhepunkte schaffen, wo dieses Feuer wieder entflammt wird, wenn es etwas lodert. Man muss immer wieder etwas daran tun. Und genauso ist es in unserer Beziehung zu Jesus. Was könnte das im Konkreten heißen? Das heißt, ich schaue, dass dieses Feuer am Brennen bleibt, dieses Feuer der Sehnsucht zum Beispiel. Dieser Sehnsucht nach ihm, die ja doch in uns ist, in jedem, aber die oft so verschüttet sein kann. Vielleicht durch Enttäuschung, dass wir irgendwo mal nicht bekommen haben, was wir uns ersehnt haben. Irgendwann gebetet haben und es kam nicht so. Und dann verhärten wir uns und diese Sehnsucht ist erloschen. Es geht darum, diese Sehnsucht am Brennen zu halten. Es geht darum, immer wieder um ein weiches Herz zu beten. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Gebete überhaupt. Herr, erhalte mir mein weiches Herz. Wie kann sich das verhärten? Es kann sich verhärten durch Verletzung. Wir erleiden alle Verletzungen jeden Tag. In den kleinsten Beziehungen der Familie, weil alle unterschiedlich sind, in der Gemeinde, in Hauskreisen, in Teams, wir erleiden überall Verletzungen am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, überall, in der Nachbarschaft. Warum? Weil wir eben unterschiedlich sind. Und weil wir mit Verhaltensweisen etwas ganz anderes verbinden als der andere Mensch. Und dann passiert es. Und dann passiert es, dass wir unser Herz verhärten. Und es ist dann auf diese Weise, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, oder wir können nicht mehr reden, oder ich gehe jetzt, oder ich schmoll jetzt in der Ecke, oder ich werfe jetzt irgendwas hin, oder ich gehe jetzt raus aus einer Beziehung, was auch immer. Verhärtetes Herz. Und ich gehe von Gott weg. Weil der hat mich auch enttäuscht. Verhärtetes Herz. Und das ist so übel. Ein verhärtetes Herz, weil wir durch ein verhärtetes Herz nicht mehr fähig sind, Liebe zu empfangen. Nur ein weiches Herz kann Liebe aufnehmen. Nur ein weiches Herz dem Partner gegenüber kann die Liebe des Partners aufnehmen. Nur ein weiches Herz Gott gegenüber kann die Liebe Gottes aufnehmen. An einem harten Herzen prallt einfach alles ab. Und deshalb ist das so wichtig, ein weiches Herz zu bewahren. Werden wir dann wieder verletzt? Ja, natürlich. Immer wieder neu. Ein hartes Herz soll uns ja schützen, wieder verletzt zu werden. Aber hilft es uns, wenn wir uns zurückziehen und dann ganz einsam und allein sind? Natürlich verletzt uns auf einer einsamen Insel nichts, niemand. Da können wir uns nur selbst verletzen. Aber wir sind dann auch sehr einsam. Und wenn wir ein weiches Herz haben, ist dieses weiche Herz natürlich verletzbar. Klar, immer wieder. Immer wieder werden wir verletzt. Das ist das Risiko. Aber er gibt uns ja eine Möglichkeit, zu vergeben, das Herz wieder aufzumachen, uns auch von ihm als der Quelle zu ernähren und nicht von dem unterkriegen zu lassen, was alles so passiert. Und ich glaube, das ist etwas, wo Jesus uns hinführen möchte im Laufe unseres Lebens, dass wir uns immer mehr von ihm ernähren, von seiner Anerkennung, von seiner Liebe, von seinem Lob, von dem, was er uns schenkt. Und wir dann unabhängiger werden vom Lob und der Anerkennung der anderen Menschen zum Beispiel. Letztens hat mal jemand gesagt, und ich glaube, dass das stimmt, diejenigen, die glückliche Singles waren, können auch glückliche Ehepartner werden. Weil sie gelernt haben als Single, sich die Liebe zu holen von Gott oder einfach unabhängig von einem anderen Menschen. Und da nicht so fixiert sind auf den anderen, was er ihm alles schenken muss. Was heißt es noch, diese Lampe am Brennen zu halten? Das heißt, Zeit mit ihm zu verbringen, natürlich. Wie kann die Lampe brennen, wenn ihr als Eheleute keine Zeit miteinander verbringt? Und das ist genauso mit Gott. Wie soll die Lampe das Feuer brennen, wenn wir keine Zeit mit ihm verbringen? Es braucht Qualitätszeiten. Auch eine Ehe lebt nicht nur vom Alltag, dass man miteinander frühstückt und dann zur Arbeit hetzt oder die Kinder zum Kindergarten bringt und abends K.O. zurückkommt. Ihr braucht Qualitätszeiten. Es ist gut, ab und zu mal ein Wochenende zusammen wegzufahren und die Liebe zu genießen. Und genau das heißt es mit Jesus auch, Qualitätszeiten mit ihm. Ob das morgens ist oder abends oder mal ein Wochenende, einfach nur, dass es da ist. Ihn die Priorität meines Lebens sein zu lassen, die Lampe immer wieder zu putzen. Es gibt ja so viel Schmutz, der sich auch ansetzt an so einer Lampe. Sprich Schuld, die wir bekennen müssen. Es ist sinnvoll, diese Schuld nicht zu horten. Diese Lampe nicht so dreckig werden zu lassen, dass da gar nichts mehr durchscheint und dass man Stunden braucht, um sie zu reinigen. Letztens hat jemand von uns, ist jetzt auch hier, die Wohnung eines Menschen geputzt. Und du hast erzählt, dass es einfach wahnsinnig war. Man konnte durch die Scheiben nicht mehr durchgucken. Und dann hast du geputzt und geputzt. Und jetzt kann man wieder durchschauen und der Besitzer dieser Wohnung ist einfach nur begeistert, wie toll das die Wohnung jetzt wieder ist. Aber so kann es uns eben auch mit der Lampe gehen. Wenn wir den Schmutz so lange drauf lassen, dann sieht man sie, dann leuchtet sie überhaupt nicht mehr. Wenn sie ein bisschen schmutzig ist, wenn sie ein bisschen schmutzig ist, dann geht es schnell, das zu putzen. Wenn wir ein bisschen schuldig geworden sind, was wir hier jeden Tag werden, dann können wir jeden Tag mal drüber gehen mit dem Staubtuch. Jeden Abend, Herr, vergib. Tut mir leid. Aber wenn wir das horten, 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 dann irgendwann sehen wir gar nichts mehr. Das ist die Lampe, das Licht ist weg, wir sehen nichts mehr. Und es braucht lange. Ignatius hat 3 Tage gebeichtet, um sein altes Leben hinter sich zu lassen. Und dann hatte er immer noch keinen Frieden darüber, weil er dachte, er hat noch irgendwas vergessen. Er hatte einfach viel angehäuft. Wir brauchen nicht 3 Tage beichten. Es reicht jeden Abend zu sagen, Herr, vergib, tut mir leid. Dann ist die Lampe wieder sauber. Um was geht's noch? Versöhnt zu leben mit unseren Mitmenschen und auch mit den Geschehnissen unseres Lebens. Es gibt ja auch Dinge in unserem Leben, für die niemand etwas kann, die aber sehr schmerzhaft waren. Auch damit müssen wir uns versöhnen. Es ist einfach wichtig zu sorgen dafür, dass wir nicht verbittern über irgendetwas, nicht erstarren, auch nicht beharren auf dem, was einmal war, sondern uns offen zu halten für das, was er noch für mich bereit hat. Nicht am Alten festzuhalten, sondern offen zu sein. Für Neues, aber hauptsächlich für ihn. Viele enden nicht gut, weil sie verbittert sind. weil sie irgendwo mal verletzt worden sind, weil ihnen irgendwo Unrecht geschehen ist. Im Miteinander, vielleicht auch in der Gemeinde. Sie verhärten ihr Herz, nicht nur den Menschen gegenüber, sondern auch Gott gegenüber. Und so verrinnt das Öl, sie haben keine Freude mehr. Sie haben auch keine Freude mehr am Gottesdienst, keine Freude mehr an der Gemeinde. Sie erleben nicht mehr, dass Gott zu ihnen spricht. Sie erleben diese Liebe nicht mehr von Gott. Alles wird mühsam und lästig. Wenn das so bei euch ist, dann ist es eine Gefahr. Und ich lade euch ein, sucht ihn, kauft euch Öl. Es ist Zeit, umzukehren, auch heute. Wir stehen heute noch nicht vor ihm so direkt, sondern Jesus möchte uns mit diesem Gleichnis nicht Angst machen, sondern locken, dass wir umkehren. Wir können noch Öl kaufen, es ist noch Zeit, aber es kann niemand anderes für uns tun. Und wir können unser Öl nicht abgeben, sonst haben wir selbst nichts mehr. Wir dürfen unsere eigene Beziehung zu Jesus nicht aufs Spiel setzen. Wie können wir das aufs Spiel setzen? Zum Beispiel durch zu viel Arbeit und zu viel Sorgen, auch für andere. Zum Beispiel, dass wir etwas zulassen, was uns nicht gut tut. Aber es wird uns allen nichts nützen, auch nicht dem, den wir helfen wollen. Ich kann einem Menschen nichts von meinem Öl abgeben. Jeder muss selber dafür sorgen. Er möchte uns alle dabei halten. Deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis. Lasst uns unser Öl bewahren, unsere Lampen putzen und neues Öl kaufen. Das ist übrigens umsonst. Jesaja 55 könnt ihr lesen, dass dieses Öl, da ist vom Wasser des Lebens die Rede, aber das ist eigentlich dasselbe. Ein anderes Bild wieder, dass dieses Wasser, diese Nahrung umsonst ist. Und ich möchte gerne heute eine sehr ausführliche Einladung aussprechen. Ich möchte diejenigen einladen, die merken, dass sie nicht vorbereitet sind, dass sie, wenn sie heute Nachmittag beim Heimfahren nicht vorbereitet wären auf die Begegnung mit Jesus, die möchte ich einladen, heute zu Jesus zu kommen. Ich möchte diejenigen einladen, die spüren, dass sie sich entfernt haben von ihm, dass sie wieder zurückkommen. Ich möchte die einladen, die merken, dass sie ihr Öl haben verrinnen lassen oder abgegeben haben, dass sie sich ihm neu hingeben. Und ich möchte die einladen, die sich neu ihm hingeben wollen und erstmals, die es vielleicht noch nie getan haben und die festgestellt haben, eigentlich habe ich dieses Öl nicht. All die möchte ich einladen, nach vorne zu kommen, und ich würde gerne mit euch beten, und ich lade euch ein, auch diesen Schritt zu tun, ganz bewusst, aus den Reihen heraus nach hier vorne, als ein Bekenntnis vor ihm und vor uns.